Hallo, hier ist des Pudels Kern mit David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Und wir freuen uns, mit dieser Folge die dritte Staffel zu eröffnen.
Das heutige Gespräch dreht sich rund um Wagners Parsifal. Und wir haben es mit Publikum in der Staatsoper Hannover geführt. Mit dem Regisseur Thorleifur Örn Arnason und dem Schriftsteller und Philosophen Florian Werner.
Thorleifur Örn Arnason ist ein international gefeierter Theaterregisseur. Laut Nachtkritik fabriziert er bunte, versaute, romantische, wilde, kitschige, geile, alberne, schöne Theaterbilder. Er kommt aus Island, wo 80% der Menschen an die Existenz von Elfen glauben. Das hilft ihm wahrscheinlich auch bei seiner aktuellen Wagner-Periode. Nach dem Parsifal in der Staatsoper Hannover wird er nämlich in 2024 im Bayreuther Wagner Hauptquartier Tristan und Isolde inszenieren.
Florian Werner ist Philosoph und Autor und auch Bratscher. Er hat Porträts und Liebeserklärungen über und an Schnecken, Kühe, Raststätten, Schüchternheit und Trotteldum geschrieben. Die Bücher wurden vielfach ausgezeichnet und in diverse Sprachen übersetzt. Und ein Fun Fact: Seine Eltern haben jahrelang bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth als Musiker gespielt, als noch echte Speere benutzt wurden. Und er hat sich dann später mit der Frage beschäftigt, welche Musik wir bei Weltuntergang eigentlich am besten hören. Mit den beiden haben wir ausgehend von Wagners Parsifal über aktuelle Hoffnungslosigkeit mit Blick auf die Welt gesprochen. Über problematische männliche Superhelden, Klimaaktivismus und die letzte Generation. Über die Frage, ob man Lösungen überhaupt in dem System finden kann, in dem wir stecken. Über Demut und Anfängergeist und über das Theater als Empathiemaschine. Live haben wir fast 2 Stunden gesprochen, für euch haben wir das Gespräch dann auf ein Best-of gekürzt. Und für alle, die die Story von Parsifal noch nicht kennen, kommt hier eine kurze Zusammenfassung.
Die Geschichte spielt sich vor langer, langer Zeit zwischen 2 sich gegenüberstehenden Welten ab. Auf der einen Seite die der enthaltsam lebenden und den heiligen Gral hütenden Ritter, auf der anderen Seite der hedonistische Lustgarten des Zauberers Klingsor. Auf der Ritterburg kämpft Amfortas mit einer Wunde, die Klingsor ihm mit einem heiligen Speer zugefügt hat, weil man ihn nicht mitspielen lassen wollte. Parsifal steckt mitten in der Pubertät, testet seine Grenzen aus und erschießt im jugendlichen Überschwange einen heiligen Schwan und wird dabei von den Gralsrittern erwischt. Die sind natürlich total sauer auf ihn, sind sich aber gleichzeitig auch nicht so sicher, ob dieser reine Tor möglicherweise der lang ersehnte Held ist, der ihnen versprochen wurde, um sie endlich aus ihrem Schlamassel zu befreien. Auch Klingsor hat es auf Parsifal abgesehen und er schickt Kundri zu ihm, die ihn verführen soll. Parsifal lässt sich aber von seinen Trieben nicht leiten und gewinnt sogar den heiligen Speer zurück. Nach langer Irrfahrt, man muss eigentlich sagen nach jahrelanger Irrfahrt, taucht Parsifal dann mit Speer im Gepäck als gereifter Erwachsener wieder bei den Gralsrittern auf und schafft es, Amfortas zu heilen und wird dann zum neuen Gralskönig ausgerufen.
Das Ganze spielt im Mittelalter, ist eine Feier der Askese, in der Kunst und Religion zusammenfließen. Gustav Mahler hat dazu geschrieben: Als ich, keines Wortes fähig, aus dem Festspielhaus hinaustrat, da wusste ich, dass mir das Größte, Schmerzlichste aufgegangen war und dass ich es unentweiht mit mir durch mein Leben tragen werde.
Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören von des Pudels Kern mit Thorleifur Örn Arnason und Florian Werner.
Musik im ersten Akt zeigen wir einen gebrochenen, heruntergefahrenen und ich glaube zutiefst so eine existenziell hoffnungslose Welt. Eine Welt, die nicht nur hoffnungslos ist, sondern was noch schlimmer ist, die haben die Hoffnung an die Hoffnung verloren. Und in dieser Welt hinein kommt ein Kind. Und die haben ja diese Prophezeiung, soll ja dieser Reiner von außen kommen und er sollte ja die Lösung bringen. Und dann kommt aber ein Kind und das allererste, was sie machen, ist, dass sie beschuldigen, den Schwan geschossen zu haben. Und wenn das ihm nicht genug Schuld reinpresst, fangen die sofort an, ihm zu erzählen, dass er jetzt schuld an dem Tod seiner Mutter ist. Und dann geht dieses Ritual los und die fragen diesen angeblichen Retter nie, was er sieht, was er sich vorstellen kann, sondern er wird nur aus der inneren Perspektive diese gebrochene Welt befragt und dann rausgeschmissen. Und damit ist natürlich eigentlich ja, sieht man ja, wie schwer es ist, Hoffnung wiederzufinden, weil du innerhalb des Systems kannst du ja nur aus dem System gucken. Du hast ja kein Interesse, die unschuldige Kind einfach zu fragen, was siehst du hier? Sondern wird gefragt, hast du gesehen, was wir gemacht haben? Und ich habe so im Kopf, so, wie diese Oper weitergehen sollte. Aber da geht Wagner überhaupt nicht mit. Er schickt diesen jetzt erleuchteten Held durch das ganze Leben. Und was macht dem ganzen Leben? Er führt Kriege, er liebt und wird geliebt und hasst und wird gehasst. Er macht all die Fehler wie alle anderen. Und am Ende kommt er dann wieder zurück an diese Gralswelt, die jetzt, wenn sie ja vorher nicht ganz verfallen ist, sie jetzt auch von Zeit selbst sogar verlassen. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist genau das zu machen, was er am Anfang gesehen hat. So der Retter ist ja nicht weiter als so, dass er tatsächlich genau denselben Kreis von vorne nochmal beginnen möchte. Und deswegen ist für mich ja die Kundry hier die Schlüsselfigur. Weil sie sieht durch Zeit und Raum. Sie weiß, wenn sie manipuliert, weiß sie, dass sie manipuliert. Und sie wird instrumentalisiert und sie weiß es. Und trotzdem macht sie es. Und warum? Weil genau wie der Mensch selber, wie ich in meinem Leben, dass wenn der Schmerz groß genug ist, dann ist die Verführung, dann doch an etwas zu glauben, der von außen kommt, der dir einfach diese ganze schwierige Reise abkürzen kann, so verlockend, dass du das ja annimmst. Und wenn du das tust, dann beschäftigst du dich nicht mit dem, womit du dich tatsächlich beschäftigen solltest. Ich bin ziemlich skeptisch, dass Wagner diese Erlösungsglaube überhaupt hatte. Ich glaube, und das ist ja in Lohengrin ist es so, in dem Stück ist es so, dass Wagner versteckt die brutalsten Sätze in die schönste Musik. Und dann überlässt er uns, das auseinanderzuhalten. Und ich glaube, genauso wie er selber würde seinem eigenen Ruhm und seiner eigenen Legende zum Opfer. Der Revolutionär, der den Bayreuth gebaut hat und so, dort sollte ja der Ring einmal aufgeführt werden und danach soll der Partitur und das Haus verbrannt werden. Weil das Gesamtkunstwerk war nicht gedacht auf der Bühne, es war gedacht im Gesellschaft selbst. Das Gesamtkunstwerk Gesellschaft, das war seine Idee. Ne? Und aus diesem radikalen und revolutionären Geiste entstehen dann Werke, die ihm dann zu Held und zum Vorführer und zum Inspiration zu allem anderen. Und die Welt erzählt ihm aus alle Richtungen, wie großartig. Und langsam fängt er an, das selber zu glauben. Und über diese Reise schreibt er im Parsifal. Weil er ist teilweise Parsifal. Ne? Der eigentlich seine eigene Unschuld verliert und sich dem System irgendwann völlig hingibt.
Florian, du hast ja Parsifal als Kind in Bayreuth erlebt. Resoniert das mit deinen Kindheitserinnerungen?
Genau, ich merke es natürlich gerade, während Thor so faszinierend erzählt von dem Parsifal, dass du dich jetzt seit Monaten Tag und Nacht mit dieser Materie intensiv beschäftigt hast. Bei mir liegt es doch ein bisschen zurück. Du hast schon gesagt, meine Eltern waren eben beide Musiker, haben, ich glaube, insgesamt 16 Jahre lang oder so in Bayreuth gespielt, was eben dazu führte, dass wir den Familienurlaub auch immer in Bayreuth verbringen durften oder mussten. Also ich glaube, so von meinem 6. bis zu meinem 16. Lebensjahr waren wir so ziemlich jeden Sommer in Bayreuth. Und dann bekommt man als Angehöriger so einen Hausausweis. Das fand ich damals als Kind, glaube ich, auch ganz toll. Es war auch noch sehr viel offener, als es später war, also damals noch unter dem vergleichsweise jungen Wolfgang Wagner. Und man durfte sich die Opern eigentlich von überall aus angucken. Also ich habe die gesamten Wagner-Opern, glaube ich, als 6-Jähriger, als 7-Jähriger aus dem Orchestergraben, vom Beleuchtungsturm, aus der Feuergasse, also von allen Winkeln miterlebt. Im Nachhinein glaube ich auch, dass die Tatsache, dass ich jetzt so einen Tinnitus habe, das kommt noch von daher, dass ich als 6-Jähriger da immer bei den 12 Kontrabässen im Orchestergraben saß. Aber ich fand das natürlich irre. Und eben auch den Parsifal und mit Peter Hoffmann als Parsifal. Peter Hoffmann damals ja, wenn Sie sich erinnern, auch oft so ein bisschen belächelt, weil er ja auch so Rock- und Pop-Platten aufgenommen hat, die auch alle immer auf der Nummer 1 waren in Deutschland und Österreich. Aber genau, böse. Aber er war eben doch auch ein gestandener Wagner-Sänger und als solcher eigentlich auch für den Parsifal, zumindest in so einer 80er-Jahre-Ästhetik, total perfekt. Er war, glaube ich, der war ja hessischer Landesmeister im Zehnkampf, also wahnsinnig groß und stark. Er hatte eben diese blonden Locken und er war echt so eine Hühne von Mann und eigentlich für so eine heroische Parsifal-Figur war der top. Und genau eben sehr eingebrannt damals als vermutlich 13, 14, 15-Jähriger hat sich mir diese Szene, wo eben der Klingsor in seinem Zaubergarten den heiligen Speer auf Parsifal schleudert. Ich glaube, in der Bühnenanweisung steht dann, dass er in der Luft stehen bleibt über Parsifal und dann da irgendwie rausgepflückt wird. Wahrscheinlich immer eine Herausforderung für jeden Regisseur, wie löst man das inszenatorisch. Aber natürlich Peter Hoffmann, weil er Zehnkämpfer war und als solcher auch Speerwerfer, es war wirklich so, dass eben Klingsor diesen Speer warf über die Bühne und Hoffmann hat ihn dann so locker aus der Luft gepflückt. Und ich glaube eben, ich habe es zweimal gesehen, weil einmal, da wurde, hat das so gemacht und ich fand es wahnsinnig toll und beim zweiten Mal hat dann wahrscheinlich doch jemand von der, weiß nicht, Sicherheitsdienst, Feuerpolizei gesagt, so, das mit dem Speer, keine so gute Idee und dann haben sie so ein Blackout gemacht und ein bisschen geschummelt. Aber eben, das fand ich damals sehr beeindruckend auf so einer rein physischen Ebene. Ob ich die Musik damals mit 13, 14 schon richtig verstanden habe, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass, du hast eben erwähnt, also ich habe mich in meinem eigenen Schreiben und Nachdenken über die Jahre immer wieder sehr stark auch mit Katastrophenszenarien und apokalyptischen Szenarien auseinandergesetzt. Also habe da meine Doktorarbeit drüber geschrieben und später nochmal ein zweites Buch dazu geschrieben. Das heißt, das ist was mich wahnsinnig bewegt eigentlich seit langer Zeit und ich habe mich eben oft gefragt, warum eigentlich? Und ich glaube, die reale politische und ökologische Situation schon der 80er Jahre natürlich mit nuklearem Wettrüsten und Waldsterben und Zerstörung der Ozonschicht, die war das eine, was dazu führte. Aber ich glaube schon auch, dass Richard Wagner da seinen Teil mit dran hatte, weil ich eben, seitdem ich denken kann, im Prinzip ständig mit diesen Stoffen eben von Parsifal, einer Welt in Scherben, im Niedergang, diese ganzen Junkies, der Gralsritter, die da rumhängen und darauf warten, dass endlich wieder sie wieder Stoff kriegen. Oder natürlich noch viel drastischer der Ringzyklus mit der Götterdämmerung am Ende, wo dann wirklich die gesamte verderbte Welt einfach untergehen muss, damit dann eine bessere Welt entstehen kann. Ich glaube, das hat mich schon wahnsinnig geprägt in so einem apokalyptischen Weltverständnis. Und das hat sich mir eingeschrieben eigentlich bis heute. Und tatsächlich habe ich jetzt, nachdem ich eben, ich glaube, es muss das zweite Mal 1987 gewesen sein, weil damals hat Daniel Barenboim den Ring in Vertretung von James Levine dirigiert und ich weiß noch, dass ich mit Barenboim Fußball gespielt habe. Nachmittags, bevor er dirigiert hat, da war immer so ein See und eine Wiese und da waren immer Warenbäume auch zum Schwimmen und Fußballspielen. Und genau, und er war ein ziemlich guter Fußballer, ziemlicher Trickser. Bisschen ballverliebt, aber sonst super Fußballer. Jedenfalls genau, das muss also 87 gewesen sein. Und dann kommt eben wirklich eine ganz, ganz lange Phase, wo ich auch ein bisschen übersättigt war, glaube ich, mit Wagner, nach irgendwie 10, 11 Jahren Kindheit mit jedem Sommer Wagner. Und habe eigentlich auch erst jetzt wieder intensiver in den Parsifal reingeguckt und dachte eben, jetzt mit dem Abstand ist mir doch der 80er Jahre Superheld Peter Hoffmann so ein bisschen fremd geworden. Und ich habe eben viel mehr Sympathien mit dieser Klingsor-Gestalt gehabt und dachte, das ist eigentlich so vielleicht der heimliche Held dieses Dramas oder so ein verborgener Anti-Held, der, glaube ich, auch so einem heutigen Männlichkeitsbild viel näher ist. Ne? Der hat ja so ein bisschen was Androgynes, ein bisschen was Queeres, würde man vielleicht heute sagen. Er hat auch natürlich so einen orientalistischen Touch, ist natürlich in der Oper total problematisch gezeichnet, aber ist auch so ein bisschen so ein Incel, wie man vielleicht heute sagen würde, so involuntary celibate, also so ein Typ, der halt keine Frauen abkriegt und darüber so ein bisschen verbittert und wird aber auch ziemlich gemobbt von den anderen. Also
die lassen ihn nicht mitspielen.
Die lassen ihn nicht mitspielen, genau. Und er geht sogar so weit, sich selber zu entmannen, zu kastrieren und sie lassen ihn immer noch nicht mitspielen. Ne? Also das ist ein Junkie-Sauhaufen, diese Gralsritter.
Die Gralswelt ist aber ein absoluter Vampirensekt. Ich meine, diese Grals-Idee, es braucht ein Ritual, um diesen Gral zu enthüllen. Dafür braucht man den Amphortas. Und der Amphortas, so, er bettelt, er schreit aus der Seele, welcher Schmerz das ihm zufügt. Und er bittet die um Erbarmen, dass sie ein bisschen Mitleid und Mitgefühl mit ihm haben in dieser grauenvollen Situation. Er könnte das nicht weitermachen. Und dem ist das vollkommen egal. Weil die brauchen, was in dem Gral drin ist. Und deswegen ist das ja so eine Junkie-Kultur oder so eine Vampirenkultur, aber vor allem eine Kultur des Untotes. Das ist eine Todeswelt.
Und das ist ja auch die gleiche Zeit wie Bram Stoker Dracula. Ne? Das ist, glaube ich, 12 Jahre später oder 15 Jahre später. Also das ist schon so dieses Viktorianische, was da auch in der Luft
liegt. Ja, genauso wie eigentlich der komplette Filmmusik ja tatsächlich von Wagner. Ich meine, man muss ja nur das Klingsor-Motiv einmal hören und jetzt kann man ja fast jeder Bösewicht der Hollywood-Geschichte schwebt einen vor den Augen. Und das ist ja kein Zufall, weißt du, weil diese Leitmotivtechnik ist natürlich ja erstmal großartig, aber diese Gedanke auch zu sagen, dass Musik, was er auch in den Vorspielen macht, ist eine Exposition, aber auf eine emotionale Ebene und nicht eine Erzählebene.
Wir haben jetzt schon ziemlich viele interessante Stränge offen in unserem Gespräch. Mich würde jetzt gerade noch mal interessieren, was ist denn da nun wirklich drin in dem Gral? Das ist doch kein Blut, oder?
Natürlich haben wir in unserer Inszenierung eine klare Idee, was es ist. Aber vielleicht haben ja Menschen auch Interesse, das auch selber zu interpretieren. Und ich finde, dass der Künstler kommt und erzählt allem im Voraus, was sie lesen und denken sollen. Das finde ich einfach so unhöflich dem Zuschauer gegenüber. Ich versuche ja ein Theater zu machen, der Menschen zum Denken aufregt. Aber ich kann ja schon sagen, bei uns geht es im ersten Akt um ein Saugen aus Natur und da wird was genommen, was dann später für den menschlichen Konsum gebraucht wird.
Was mich an der Figur des Parsifal fasziniert, und das ist eine ähnliche Sache, glaube ich, die mich auch an der Siegfried-Figur dann aus dem Ring immer wieder interessiert hat, ist eigentlich diese so eine strukturelle Seite, nämlich, dass man eine Figur hat, die erstmal von außen hinzugezogen werden muss, um ein krankes System zu stabilisieren. Und dieser Glaube, das kann nicht von innen heraus geschehen, es kann eigentlich auch nicht von einem intellektuellen Geschehen, also man braucht keinen Hamlet, man braucht das genaue Gegenteil, man braucht nicht noch so einen Grübler, sondern eigentlich so einen Mann der Vita Activa, ein Mann der Tat, der eben sowohl Siegfried als auch Parsifal, also als für mich ähnlich gelagerte Figuren, die erstmal so jenseits von Gut und Böse agieren, ne? Also eben der Parsifal hat angeblich diesen Schwan da torpediert, aber weiß gar nicht, was daran falsch sein soll und wie heiliger Schwan, ne? Also es ist erstmal gleichgültig und das macht ihn eben zu so einer wirksamen Waffe oder zu einer guten Figur, die man einsetzen kann, die man vielleicht auch instrumentalisieren kann, aber er kommt so ein bisschen aus dem Nichts, also eben aus so einer Sphäre des Jenseits und da sehe ich zwei Aspekte, einen eher so filmdramenhistorischen, der mich interessiert und einen politischen, filmhistorisch, also sehr schön, dass du schon Hollywood angespielt hast, natürlich mit der Leitmotivtechnik in der Filmmusik. Ich musste bei Parsifal sofort an John McClane aus Stirb langsam denken. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, also einer der größten Actionfilme der 80er Jahre oder eigentlich fast jeden 80er, 90er, Nuller Jahre Hollywood-Helden aus so einem Actionfilm. Also der am Anfang immer erstmal seinen Dienst quittiert hat, eigentlich schon längst im Ruhestand, der eigentlich gar nicht helfen möchte, dem auch moralisch erstmal alles so ziemlich egal ist, aber der dann genau deswegen irgendwie einen verkommenen Apparat aus dem Dreck ziehen muss. Und da glaube ich, so etwas Ähnliches bei Parsifal zu sehen, den ja Wagner dann so ein bisschen, glaube ich, in Fantasiepersisch als Fal Parsi, also der reine Tor, übersetzt. Also es muss eben auch ein Tor sein, also eben so ein Anti-Hamlet. Und das macht die Figur dann, glaube ich, politisch gesehen wieder auch brisant oder gefährlich, weil der zunächst mal ja eigentlich auch nicht so richtig weiß, was er tut und man weiß ja auch als Auftraggeber nicht so richtig, ob er eigentlich, wofür er eigentlich kämpft und da sehe ich ihn so ein bisschen als Vorläufer von so Torenfiguren wie, sagen wir, Boris Johnson, Donald Trump oder Hubert Aiwanger. Also vielleicht ist Hubert Aiwanger so der Parsifal der deutschen Landespolitik, also eben auch so ein reiner Tor, der in seiner Jugend so ein rechter Draufgänger war und auch nicht wusste, was er tut und sich auch im Zweifelsfall nicht erinnern kann, was er tat und warum und ob überhaupt. Da sehe ich schon auch, dass Parsifal für solche Torenfiguren auch eine Blaupause sein könnte.
Der Grund, warum so ein Stoff immer wieder interessant ist, jenseits dem Kontext der Zeit. Und das ist interessant. Ich bin ja mit John McCain und Arnold Schwarzenegger und diesen ganzen männlichen Superheld-Ideen ja aufgewachsen. Und jetzt habe ich selbst einen Sohn. Langsam kommt er so in den stolzen Momenten war, als er ins Auto stieg und sagte: Papa, ich habe ein neues Lieblingslied. Und dann habe ich gesagt: Was ist das? Und dann hat er Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Und hat nicht gesehen, dass mir so heimlich die Tränen, also, weil das war ja, ich saß ja nach dem Selbstmord von Kurt Cobain mit 14 in meinem Zimmer und hat geheult. So. Aber ich kann ihm eigentlich diese Filme nicht zeigen, weil die sind einfach inzwischen einfach von einer Perspektive dargestellt, was einfach überhaupt und zum Glück auch nicht mehr geht.
Es gibt ja auch ganz andere Heldengeschichten. Das bringt mich jetzt eigentlich auf dein Buch, Florian, auf die
10 Gebote, die du mal formuliert hast, die ja auch sehr gut zum Parsifal passen.
Ja, soll ich die 10 Gebote vorlesen oder doch das Schaf?
Wir kommen noch auf beides, also fang ruhig mit den Geboten an.
Okay, dann fangen wir mit den 10 Geboten des geringsten Widerstands an. Ich lese jetzt einfach nur einen ganz kurzen Ausschnitt aus einem Buch. Da geht es, um eine Art Anti-Heldenreise. Der Anti-Held bin natürlich ich selber. Ich habe mich also aufgemacht von zu Hause in Berlin und bin einfach zu Hause losgelaufen mit dem Ziel, immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und habe mir dann vorher als guter gewesener Protestant eben auch 10 Gebote aufgeschrieben, die ich dann ganz streng befolgt habe, die kommenden 3 Wochen. Die 10 Gebote des geringsten Widerstands. Erstens, du sollst den Weg vor deiner Haustür beginnen. Du sollst nicht wissen, wohin er dich führt. Zweitens, du sollst keine Karte bei dir tragen, kein GPS-Gerät benutzen und auch keine anderen Hilfsmittel zur Orientierung. Drittens, du sollst immer den Weg des geringsten Widerstands wählen. Wenn der rechte Weg bergauf führt, gehe nach links. Wenn der Wind von Westen weht, gehe nach Osten. Wenn die Sonne dir wärmend ins Gesicht scheint, gehe ihr entgegen. Wenn sie dir das Gesicht zu versengen droht, gehe in die andere Richtung. Wenn dir alle Wege gleich widerständig zu sein scheinen, wähle den Weg, der deinem Auge auf Anhieb schmeichelt. Viertens, achte auch auf die Beschaffenheit des Untergrunds. Fünftens, denk nicht zu lange nach. Sechstens, du sollst zu Fuß unterwegs sein. Aber wenn ein freundlicher Mensch dir anbietet, dich kostenlos zu befördern oder es dich Mühe kosten würde, das Angebot auszuschlagen, sollst du auch nicht Nein sagen. Siebtens, du sollst alleine gehen. Aber wenn ein freundlicher Mensch sich dir anschließen möchte und du nicht Nein sagen kannst, nötige ihn zumindest, einen Teil deines Gepäcks für dich zu tragen. Achtens, du sollst 3x7 Tage unterwegs sein oder so lange, bis die Sehnsucht nach deinen Lieben dich überwältigt. Neuntens, wenn du keine Lieben hast, geh immer weiter. Zehntens, weg von hier, das ist dein Ziel.
Hast du die 3 Wochen geschafft?
Ich habe die geschafft und war danach auch ziemlich geschafft und habe gemerkt, dass es eigentlich wahnsinnig anstrengend ist, sich auf so eine Queste zu begeben, die keine Queste ist. Also das hilft eben doch sehr, wenn man weiß, wo man hin möchte.
Also, Queste müssten wir, glaube ich, einmal erklären.
Also genau, also so Queste wie Englisch Quest, also so eine eben Heldenreise, eine Reise, wo man sich auf die Suche begibt, also ähnlich wie die Geschichte von Parsifal, die wir aber nicht erfahren, weil sie irgendwie zwischen dem 2. und 3. Akt sich ereignet, ähnlich wie im Herr der Ringe, der Weg quasi zu dem Feuerberg, wo dann der Ring aus Gold wiederum ähnlich wie im Rheingold rein befördert werden muss, um zerstört zu werden. Also so die klassische Sagen-Heldenreise, die man eben begeht und wo aber immer oder meistens zumindest doch sehr klar ist, wonach man sucht.
Es ist ja irgendwie auch was Passives vielleicht so mit drin. Und dann kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zur Aktualität dieser ganzen Diskussion, zur letzten Generation zum Beispiel, zu Klimaprotesten, die ja eigentlich auch was sind wie so eine Art passiver Heroismus. Es ist nicht mehr so dieses, gut, Greta mal ausgenommen, aber es gibt wenig HeldInnen, die jetzt vorausschreiten, sondern eigentlich ist es so ein kollektiver Anti-Helden- Passivismus, oder?
Ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil ich mich auch gefragt habe jetzt vor dem Hintergrund von Parsifal und anderen eben Actionfilmen und Ähnlichem. Das ist ja immer so ein Heroismus der Tat und es ist eben oft auch ein sehr männlicher Heroismus und es ist dann doch auch der Glaube verbunden, wenn man eine bestimmte Sache macht, dann wird alles wieder ins rechte Lot gebracht. Zumindest so, wie ich Wagner verstanden habe, wie er den Parsifal geschrieben hat. Am Schluss eben der heilige Speer wird an die Wunde des Amphortas angelegt, die Wunde verheilt wieder, Kundry darf endlich sterben, alles, die Natur erscheint plötzlich in neuem Glanz. Und eigentlich, glaube ich, sehen wir uns ja alle auch für die sehr, sehr komplexen Probleme der Gegenwart nach so einem heiligen Speermoment, ne? Wo man so irgendwie die KI wird es richten oder sie wird alles auslöschen und dann ist auch egal. Ne? Aber eben so ein Punkt, wo alles gelöst ist. Aber eigentlich ist es natürlich so, dass eben die Probleme der Gegenwart sehr, sehr viel weiträumiger und komplexer sind und wahrscheinlich eine bestimmte Sache, grüner Wasserstoff oder so, oder Elektromobilität, der wird die Probleme nicht lösen. Ne? Also das sind alles so, solche Hoffnungsschimmer, die immer wieder aufgebaut werden, die aber, glaube ich, auch eine Augenwischerei sind. Und da habe ich mich auch immer wieder gefragt, gibt es eben auch ein Heldentum des Nichtstuns, ein Heroismus der Passivität? Und du hast es schon erwähnt, die Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation. Ich möchte eigentlich in diesem Rahmen, auch wenn ich weiß, es ist gerade wahnsinnig unpopulär, mal eine Lanze oder einen heiligen Speer für die letzte Generation brechen. Gerade eben auf dem Weg eben im ICE von Berlin hierher war eben knapp 3 Stunden Verspätung und dann neben mir im Restaurant unterhielt sich so eine Gruppe und sofort das Erste, worauf sie kamen, war: Ja, das sind bestimmt wieder diese Klimakleber. Jetzt haben sie auch noch irgendwelche Hochspannungsmasten hier irgendwo oder Oberleitungen abgesägt. Ne? Also sozusagen dieser Glaube, dass es sich bei dieser Gruppe um Terroristen handelt oder Straftäter, der so tief durch die Springerpresse und andere Medienorgane, glaube ich, uns inzwischen eingebläut worden oder auch durch die bayerische Präventivhaftgesetzgebung, die nochmal ein Skandalon für sich ist, dass das quasi, das ist jetzt die Blaupause für völlig kontingente Phänomene. Ne? Also ich finde das schon recht bemerkenswert, dass da immer wieder so ein Feindbild gemacht wird. Also es ist ja kurz davor, dass irgendeiner von denen mal überfahren wird. Also ich glaube, gestern direkt bei mir vor der Haustüre in Berlin sind auch immer wieder diese Blockaden. Dann zückte ein Autofahrer da an der Kreuzung das Pfefferspray und sprühte erstmal den Aktivisten ins Gesicht und fing an, die von der Straße zu treten, was natürlich nicht ging, weil sie waren ja festgeklebt. Also wirklich ein sehr gewaltsamer Akt, der, glaube ich, den Namen Terror oder Straftat sehr klar verdient. Aber ich habe jetzt gerade noch mal mich ausführlich auch mit einer befreundeten Professorin für Jura, für Verfassungsrecht unterhalten. Es ist keine Straftat, was die da machen. Es ist ziviler Widerstand und der ist absolut gedeckt. Es ist eine Ordnungswidrigkeit. Es ist mir auch klar, es ist wahnsinnig ärgerlich, wenn man auf dem Weg ist mit dem Auto irgendwo hin. Man ist zu spät, man wird da aufgehalten. Aber es ist tatsächlich eine Form des Widerstands, die, glaube ich, absolut legitim ist. Es ist keine Straftat und tatsächlich ein Verfassungsbruch ist das, was im Moment in Bayern passiert, wo jetzt gerade 2 Wochen lang die internationale Automobilausstellung oder diese IAA Mobility, heißt es ja, gerade war und wo dann tatsächlich der sogenannte Freistaat Aktivistinnen für 2 Wochen ins Gefängnis steckt, die noch gar nichts gemacht haben. Also ein eklatanter Verstoß gegen alles, was in Deutschland eigentlich als Rechtsprinzip gilt, nämlich man wird nur für etwas verurteilt, was man schon getan hat und nicht vorher. Ne? Das sind wir auch wieder in Hollywood, das sind wir bei Minority Report oder solchen dystopischen Actionfilmen, wo quasi Menschen eben schon mal verurteilt werden für etwas, was sie vielleicht planen.
Ja, aber ist das nicht ja bei Untergang von jedem System, egal welches System, der nach seinem goldenen Zeitalter langsam fängt an zu bröckeln. Ich meine, Jesus war von den Römern gezeichnet als ein Terrorist. Und ich glaube, das ist ja jetzt hier nicht anders. Du hast ja ein System, und wir leben ja alle in diesem System, wo wir können uns ja keine Welt vorstellen, jenseits von dieser Art von Mobilität, dieser Art von Konsum. Ich wundere mich null, dass die Menschen bei dir im Zug, die greifen natürlich sofort nach der einfachsten Erklärung. Das ist ja die Bedrohung der Aufrechthaltung unserer Gewohnheit. Das greift auf so eine Urangst. Ich habe ja die Fledermaus als allererste Operninszenierung oder Operette. Und da war ich ja so eine Art Parsifal. Ich hatte keine Ahnung von Oper. Und sagte bei der Bauprobe, hey, es wäre toll, wenn wir einfach die Orchester jetzt auf die Bühne stellen würden. Und da sind alle, aber Tor, du hast ein riesiges Bühnenbild. So, ja, aber dann lassen wir einfach die Bühnenbild dann hochfliegen. Und dann haben sie es irgendwie. Und wollte ich auch, dass der Frosch so besoffen ist, dass er ins Orchestergraben fällt. Also wie der Speer in Bayreuth, der einfach er nicht greift und geht direkt und den Dirigent der Barenboim einfach steckt ihm fest am Pult.
Schön, dass du noch unter uns bist.
Das ist in jedem System so. Und das finde ich auch interessant. Auch die Beschäftigung mit Parsifal, wenn es alles um Schuld geht. Und jetzt sind wir mit der letzten Generation und diese Frage der Erbe und was haben wir die nächste Generation hinterlassen? Und die sind schuld, dass die das gemacht haben und die haben uns das so gelassen. Man kann es nämlich genau aus der anderen Perspektive sehen. Jetzt kommt eine Generation, die die Möglichkeit bekommt, eine vollkommene Neuänderung und Neuorientierung und Neusortierung der Welt bevorsteht. Einen unfassbaren Raum der Möglichkeiten, wenn man das nicht aus der Perspektive des Festhaltens betrachtet. Genauso hätten die einfach Parsifal im ersten Akt gefragt, was siehst du hier, mein Junge? Aber das tun die nicht. Die sagen, hast du gesehen, was wir getan haben? Wie willst du das retten, was wir gemacht haben, so aus unserer Perspektive?
Sie könnten lernen zu fragen vielleicht.
Naja, ich meine, aber das ist ja, und das ist auch, was da drin beschrieben ist, aber das ist aber auch der Prozess von jeder großen zivilisatorischen Umbruch. Das ist der Kampf zwischen der Interessen, die auch automatisch innerhalb eines Systems wachsen, und dem der Erneuerungsbedarf, der diesen immer mehr geschlossenen Kreis mit sich bringt.
Ne? Ich würde gerne auf den Punkt kommen, aus Katastrophen lernen, weil wir das ja schon oftmals gestreift haben an diesem Abend, die Apokalypse und ihre Funktion vielleicht auch, wenn wir ins Handeln kommen wollen. Oder Faktoide können ja unser Handeln bekanntlich nicht so wirklich verändern. Wir hatten auch schon eine Pudelfolge zu dem Thema Abschied von der Erde, auch zur Romantik und diesen Fragen, die eben schon sehr alt sind, aber wir schaffen es ja irgendwie nicht so richtig. Und meine Frage wäre, du hast dich ja mit dem Weltuntergang sehr intensiv beschäftigt. Ist das irgendwie ein Movens? Also hilft uns das, die Katastrophe zu sehen? Sloterdijk würde das, glaube ich, so sagen. Wir müssen irgendwie ja, das so empfinden, damit wir gute Zukunftspolitiker werden können. Oder ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall? Müssen wir vielleicht wieder lernen, den Anfang in all dem zu sehen? Und
ich glaube, es ist wirklich so eine Gratwanderung, um bei so Wandermetaphern zu bleiben. Ne? Also eine Gratwanderung zwischen Katastrophismus oder einer Drohkulisse, die, glaube ich, schon, die einfach da sein muss. Also eben wirklich einer Greta Thunberg, die eben sagt, how dare you, die auch mal richtig sauer wird und auf den Tisch haut und sagt so, es geht so nicht weiter. Und dann muss man aber natürlich darauf aufpassen, dass man auf der anderen Seite des Gipfelgrades nicht runterfällt, weil alle sich eben genervt abwenden und sagen, ach ja, es stört halt. Und wir haben es auch echt zu oft gesehen und zu oft gehört.
Man gewöhnt sich vielleicht auch dran, oder?
Und dann, genau, es gibt einen Gewöhnungseffekt und dann kommen noch eben die Aktivisten der letzten Generation und kleben sich vor meinem Auto fest. Und jetzt haben sie auch noch das Brandenburger Tor mit Farbe beschmissen. Und dann sagt man, okay, das Thema ist für mich echt durch. Jetzt denke ich lieber wieder über meinen neuen SUV nach, den ich mir nächstes Jahr kaufe. Ne? Und da hast du, glaube ich, schon recht, dass man so optimistische Gegenentwürfe auch bräuchte. Ne? Also man braucht nicht nur diese, soziologisch gesprochen, diese Push-Faktoren, die einen irgendwo hintreiben, sondern auch so einen positiven Pull-Faktor, der einen vielleicht in eine bessere Zukunft hineinzuziehen oder hinauszuziehen vermag. Aber das auszujustieren ist, glaube ich, ganz schwierig. Und das wird natürlich immer wieder versucht mit solchen Begriffen wie dem grünen Wachstum oder eben der Green Economy, wo ich dann selber oft nicht sicher bin, ob es nicht doch eben eher Greenwashing ist, also dass eben doch im Prinzip ein unverminderter oder stetig ansteigender CO2-Ausstoß dann eben irgendwie so ein bisschen ausgelagert wird. Ne? So, wir leben ja in so einer Externalisierungsgesellschaft und wenn die Energie für meine Autobatterien irgendwo in Südamerika aus Wasserstoff hergestellt wird, dann denke ich vielleicht nicht drüber nach, über die Dieselkosten, die es braucht, das Ganze über den Ozean zu mir zu bringen oder so. Ne? Also ich habe da keine einfache Antwort. Ich glaube, das große Problem ist wirklich, dass Politik so stark über Emotionen offensichtlich funktioniert, also gar nicht über rationale Ansprache, weil sonst im Prinzip kann man ja wissen, was zu tun ist, wenn man jetzt nicht die Augen verschließt. Aber es muss eben auch unterfüttert sein durch eine emotionale Ansprache. Und da sind die Emotionen, glaube ich, die im Moment aktiviert werden, sind eigentlich vor allem negative. Also es ist gerade erschienen ein sehr, sehr faszinierendes Buch, finde ich, von der israelischen Philosophin und Soziologin Eva Illouz, die viele von Ihnen wahrscheinlich kennen werden. Die hat also viele Jahre lang immer wieder über romantische Liebe geschrieben und warum die nicht funktioniert. Und jetzt hat sie gerade ein neues Buch geschrieben, das heißt Undemokratische Emotionen, wo sie versucht, so eine Art Gefühlstheorie der Politik zu machen und sagt eben, klar, es gibt die vier großen Emotionen, das ist die Angst, das ist der Abscheu, das ist das Ressentiment oder das ist der Nationalstolz. Den nennt sie dann Liebe, weil die Liebe mag sie auch nicht. Ne? Aber im Prinzip meint sie Nationalstolz. Und dann, und da kommen wir jetzt, glaube ich, wieder zu Parsifal, ganz am Ende ihres Buches, nachdem sie also die Wirkmacht dieser Emotionen entfaltet hat, sagt sie, wir brauchen doch auch demokratische Emotionen. Welche könnten das sein? Das Mitleid, das ja beim Parsifal ganz zentral angerufen wird als eben moralstiftende Kraft. Und das bleibt dann aber, finde ich, in dieser Argumentation relativ blass. Und ich frage mich eben immer, klar, also Mitleid und Mitgefühl ist eine wahnsinnig wichtige Emotion. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, vorbildliche Emotion. Aber erstens, ist das Mitleid wirklich etwas oder das Mitgefühl etwas, das uns vereinen kann? Denn gerade wenn ich jemanden anderen besonders stark fühlen sehe oder leiden, dann ist es ja eher etwas, was es auch trennen kann, weil ich denke, es sind eben nicht meine, es sind nicht meine Emotionen, es sind nicht mein Leiden. Ne, also dieses schreckliche Schlagwort von Not Our War, ne, das ist nicht unser Problem, macht ihr das mal da drüben in der Ukraine oder anderswo. Das heißt, das Mitleid stößt ja, glaube ich, an seine Grenzen und meine Furcht wäre, dass sozusagen gegen diese auch von dem Populismus immer wieder bedienten Emotionen eben des Ressentiments, der Angst, des Ekels gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen, dass es vielleicht da emotional nicht so ganz mithalten kann. Deswegen bin ich sehr, sehr unschlüssig, was da für eine positive Utopie denkbar wäre.
Ich glaube, dass wir betreiben uns genau in dieser Diskussion gerade, als wären wir Parsifal, der am Ende dann doch kommt und die Wunde von Amfortas auf sich nimmt und das alle nochmal, wir versuchen uns ein System, uns auszudenken aus dem System, wo wir gerade sitzen. Und da gibt's
das dieses, ist alternativlos.
Und das will ich ja nicht bezweifeln. Deswegen finde ich ja eine viel ehrlichere Antwort, ist einfach zu sagen, wir wissen es nicht. Was klar ist, ist, wir müssen erstmal lernen, hier loszulassen. Das ist das allererste Gebot. Wir müssen loslassen.
Was genau loslassen?
Naja, wir müssen einfach loslassen, der Gedanke, dass wir mit der Logik, die das System gebaut hat, würden wir dem System retten. Das wird nicht gehen. Es tut mir echt leid, aber das wird nicht gehen. Das ist genauso wie, und das ist ja, was so schön und so kraftvoll beschrieben wird in der Edda, die Götter glauben die ganze Zeit, ja, wenn ich nur das mache, wenn ich das hier nur, wenn ich den hier umdrehe, wenn ich das tue und das tue und das tue, dann haben wir es. Und genau das führt dir immer weiter in die Katastrophe. Und das ist ja, deswegen haben wir diese Greenwashing-Problematik, weil jede Lösung, die wir finden, wird auf eine andere Baustelle, so wir fahren jetzt mit Elektroautos, aber die Herstellung der Batterie wird dann eher in den, deswegen ist jetzt das Republik Kongo ganz angefragt, weil dort haben sie den Kobalt-Mines.
Aber ich finde, das ist auch nur ein Beispiel, Entschuldigung, von Zukunftsvorstellungen, diese Greenwashing-Geschichten. Also es gibt ja vielleicht schon andere, aber eine Theorie ist auch, dass viele AktivistInnen eigentlich keine Zeit haben, sich über die Zukunft Gedanken zu machen, weil sie viel zu viel kämpfen müssen, weil das viel zu viel Energie in Anspruch
nimmt.
Nein,
das ist aber eine Verweigerung des Systemwandels ist in dem System hineingebaut. Also ich meine, wir kennen das von Che Guevara und diese Che Guevara-Effekt, dass es ist ja ein antikapitalistischer Held und dann wird auf T-Shirts gedrückt, die ja in den nächsten Shops ja verkauft sind. Der Kapitalismus ist so klug, dass es baut ja den Widerstand hinein und wird ein Teil des Systems. Und wie will man dann, und das hat David Graeber, dieser wunderbare, der auch versuchte dann im letzten Buch, versuchte ja eine Alternativtheorie zu der westlichen Philosophie, über alternative Systeme nachgedacht. Er hat ein wunderbares Essay geschrieben über die Unmöglichkeit der Revolution, weil er meinte, die jetzige Revolution, um sich durchzusetzen, weil wir eben in Zeit von Utopielosigkeit leben, dann würde es nicht gehen über neuen Gedanken, die allen zusammenruft, sondern du müsstest eigentlich, bevor du überhaupt die Revolution beginnst, musst du eigentlich in einem Excel-File schon zeigen, wie du jeden einzelnen Problem der existierenden Ordnung lösen möchtest. Und dann erst, wenn es schon klar ist, was der Stand der Welt nach der Revolution sein sollte, dann kann man überhaupt loslegen. Weil ich bin ja eigentlich in meiner intellektuellen Analyse bin ich sehr pessimistisch, aber in meiner Seele bin ich ein großer Optimist. Ich bin mir absolut sicher, dass für diese unfassbar komplizierte Problematik wird eine Art neue Welt entstehen. Da bin ich mir 100% sicher. Ob wir als westliche Zivilisation, ob wir als Menschen überhaupt dabei sein werden, das ist eine offene Frage. Ne? Deswegen, es werden Lösungen kommen, aber wir werden die nicht aus unserem System herausfinden.
Es gibt einen sehr schönen Briefwechsel von Timothy Morton und Björk, wo er auch sagt, dass es Sarkasmus oder auch Zynismus und auch Pessimismus eigentlich so das Einfachere ist sozusagen. Ne? Also Hoffnung ist eigentlich das komplexere Gefühl. Wie siehst du das?
Also ich glaube, es ist schon deutlich geworden, ich neige eher der pessimistischen Weltsicht zu oder bestenfalls einer ironischen Weltsicht, wobei Ironie natürlich die Waffe die Weltsicht der Verzweifelten ist, die sich anders der Welt nicht nähern können, ohne zu weinen, als durch Ironie. Von daher sind wir da, glaube ich, wirklich unterschiedliche Pole. Du hast eben sehr viel gesprochen über die Veränderung der Welt, die kommen wird, und da bin ich auch, gut, die Welt verändert sich immer, natürlich, das ist eine alte Erkenntnis, aber ich glaube schon, dass der Wandel sehr grundlegend sein wird und er wird auch ziemlich bald eintreten, one way or the other. Ich glaube bei allem Pessimismus nicht, dass der Mensch aussterben wird. Er wird extremen Wandlungen unterworfen sein. Und manchmal, wenn ich so einen kleinen Spatz auf der Straße sitzen sehe in Berlin, dann denke ich, das ist erst ein Nachfahre der Dinosaurier. Und vielleicht wird der Mensch in 160 Millionen Jahren auch fortleben, aber er wird so viel mit uns jetzt zu tun haben wie ein Spatz mit einem Tyrannosaurus Rex. Ne? Also, und das ist unsere Rolle. Im Moment sind wir vielleicht der T-Rex, also der mächtigste landlebende Prädator, der jemals gelebt hat und der die meiste Macht über die Erde hat. Aber in 160 Jahren werden wir nur ein Spatz sein, irgendeine Form von Spatz.
Genau, und stell dir mal vor, wenn man das erstmal nur annimmt, dann braucht es nur ein bisschen Demut. Ein bisschen Demut darüber, dass wir vielleicht nicht das letztendliche Erscheinungsbild des Göttlichen, wie Hegel es so uns gesehen hat, sondern tatsächlich, dass wir sind wie ein Link in der Kette.
Verbindung.
Ein Glied.
Ein Glied in der Kette. Oh, was ist, ich finde auch, dass Mitleid und Mitgefühl völlig unterschiedliche Phänomene sind. Weil Sie haben das ja vorhin ein bisschen so weil ich glaube, unsere Nachrichten, der Spengler, die gehen ja sehr viel auf solchen Emotionen des Mitleids und auch des Wutes. Oder? Aber Mitleid ist sehr hilfreich, aber ich glaube, viel, viel, viel wichtiger ist ja Mitgefühl. Und weil mit Mitgefühl kommt Demut. Mit Mitgefühl und das wunderschöne englische Wort Empathy. Und das ist letztendlich, also ich arbeite in solchen Häusern und ich bin ja auch im Theater aufgewachsen. So, ich kenne ja auch den Theater eigentlich ja erst von hinten und oder sogar als Statist auf der Bühne oder so. Habe meinen Vater auch mit 6 in Platonow sterben sehen und ich musste aus dem Raum weggetragen, weil ich habe so geheult. Aber ich wusste gleichzeitig, dass ich würde dann nur die Treppen runter und die Garderobe, mein Vater würde da lebendig sitzen. Und trotzdem hat das in dem Moment so eine Funktion auf mich. Und das versuche ich mir immer so nahe zu halten, weil ich glaube, diese Räume, diesen Gebäuden, die sind um eine Leere gebaut. Deswegen läufst du auch immer irre, wenn du zum ersten Mal ein neues Theater, du findest nie den Weg nirgendwo hin. Weil jeder ist um die spezifische Lehre gebaut. Und ich glaube, das sind die einzigen Gebäude, die nur dafür gebaut sind, eine Lehre zu definieren. Und dann wird jeder Abend in diese Lehre eine neue Geschichte gestellt. Und alle, die drin sitzen, deswegen finde ich diese Ritualgedanke bei Wagner so wahnsinnig schön, Alle, die drin sitzen, schauen sich was an und wissen gleichzeitig, dass es völlig erfunden ist, aber können das emotional, als wäre es echt, leben. Und unsere unfassbare Fähigkeit, zwei Wirklichkeiten gleichzeitig, nämlich unseren tatsächlichen, mit unseren Handys und Autos und Eheprobleme und unerträglichen Nachbarn und wunderschönen Ferien und so, da draußen, und dann das wiederum spiegeln können in eine Art Empathiemaschine, was das Theater ist. Weil das lässt einen einblicken in Gedanken, in Welten, in Bildern, die man in seinem eigenen Leben ja nicht kann.
Weil oder vielleicht doch. Metaphern. Also das ist ja das Schöne oder auch die Hoffnung von einem Kunstschaffenden, dass man dann solche Dinge aus der Kunst auch vielleicht mit raus ins echte Leben nehmen kann. Ich finde es ganz schön, dass wir wieder beim Parseval gelandet sind. Da liegt, glaube ich, noch ein anderes, etwas niedrigschwelligeres Angebot neben dem Mitleid. Ich finde ja auch seine Torheit eigentlich ganz spannend. Reinheit, Torheit oder wie auch immer man das fasst. Man kann das ja auf ganz unterschiedliche Arten interpretieren. Beim Wagner vielleicht als wirklich so ein weißes Blatt. Was ich daran spannend finde, ist eine Geisteshaltung, die man in der Kampfkunst zum Beispiel immer einnimmt, wo man eigentlich sich bemüht, auch wenn man ein großer Meister geworden ist, einen Anfängergeist aufrechtzuerhalten und jeder Situation, obwohl man alles schon millionenfach erlebt hat, immer wieder von Neuem und mit Offenheit zu begegnen. Und das könnte ja vielleicht auch ein Schritt sein oder eine mögliche Haltung in einer Situation wie im Parseval, wo sich Lager gegenüberstehen, die Bewahrer und die Hedonisten oder wie auch immer man sie nennt. Wir haben in der Gesellschaft auch Lager, die sich vermehrt digital extrem anschreien, statt miteinander zu reden. Und jeder denkt, er weiß, so läuft's aber. Vielleicht ist das auch was ganz Schönes, was da drin steckt.
Aber ich glaube absolut. Ich meine, das Problem im Stück ist nicht, dass Parseval am Anfang eine Art Purheit hat und eine Art und viel positivere so Naivität als zum Beispiel Siegfried. Weil Siegfried ist aktiv arrogant und ignorant, obwohl ich ihn auf anderen, ich mag ihn mal, weil er natürlich Odin ja schlägt, aber Parseval, das Problem in dem Stoff ist nicht, dass Parseval dieses Potenzial nicht hat, sonst es interessiert einfach keinen. Weil ich glaube nämlich, der Schrei von Greta Thunberg ist nicht, also jetzt inzwischen ist das tu etwas, aber am Anfang war es nur, schau auf die Fakten. Ich meine, es ist ja nicht sehr radikal, aber radikal genug, um eine Bewegung in Gang zu setzen, schau einfach auf die Fakten. Schau einfach, was eure eigenen Wissenschaftler gesagt haben. Und so oft auf einem Nachttisch, ich habe ein Buch aus dem Zen-Buddhismus, das heißt The Beginner's Mind. Und das ist eine Inspiration, weil, was ich auch gesagt meinte, so mit dieser Kindheitserinnerung, also dass wir solchen Gebäuden haben, das ist zum Beispiel, das ist ein totaler Luxus. Und das ist auch eine Verschwendung. Und das Theater nach außen ist es eine Empathiemaschine, für die Schaffende ist es eine Vergeblichkeitsmaschine. Ich habe jetzt ein Jahr investiert und dann wird es 7-mal gezeigt und dann ist es einfach vergänglich, dann ist es weg. Ne? Und das Einzige, was bleibt, ist die Erinnerung oder was Menschen möglicherweise ja bewegt hat. Und das ist ja immateriell.
Wir haben jetzt ja wahnsinnig viel über Apokalypse und Ende und Dinge, die zugrunde gehen und Katastrophen geredet. Und ich finde es eigentlich auch sehr schön, dass wir jetzt so, ich vermute mal gegen Ende des Abends auch, dann doch auch über Anfänge zu sprechen kamen. Ne? Und um eben dieses immer wieder Anfangen und das Abstreifen von vielleicht Gewohnheiten, von Süchten, von Fixiertheit auf das Blut, den Gral, was auch immer es ist. Ne? Also Dinge, die uns eben so gefangen halten. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, also auch gar nicht nur das Loslassen, sondern auch die Einsicht, dass wir etwas beginnen müssen und etwas anfangen müssen, aber noch nicht wissen, was es sein wird und wohin der Weg führen wird. Und da ist tatsächlich die Perspektive natürlich derjenigen, die einen Anfang machen. Es ist ja mit Hannah Arendt gesprochen, irgendwie die große Gabe des Menschen, dass er das Wesen ist, das Anfänge machen kann, das quasi immer wieder diese Schöpfungsakte, egal ob die jetzt jüdisch-christlich kodiert sind oder so wie in der Edda, in der nordischen Mythologie verankert, der Mensch kann eben Anfänge sich erdenken und immer wieder Anfänge machen. Und das ist vielleicht einer der wenigen Trostmomente, die ich dann auch bei allem Pessimismus immer wieder habe. Du hast eben deine Kinder erwähnt. Ich habe auch zwei davon, und in so, glaube ich, Momenten der größten Dunkelheit, da erinnere ich mich an so einen Tag, wo ich dann tatsächlich auch wieder sehr deprimiert war über den, weiß nicht, den neuesten Weltklimabericht oder so, und dann mein Sohn damals aus der Kita nach Hause kam und hatte gerade ein neues Lied gelernt von seinen aktivistischen Erzieherinnen und Erziehern und sang dann plötzlich auf die Melodie des alten italienischen Partisanenliedes. Bella Ciao sang er irgendwie: Unsere Erde hat Probleme, es ist höchste Zeit, etwas zu tun, tun, tun. Und war er also so ganz guter Dinge, dass er jetzt irgendwie Müll aufsammelt und damit wird sich dann der Klimawandel schon bekämpfen lassen. Es ging alles so ein bisschen durcheinander, wie das bei Kindern legitim ist. Und ich hatte zuerst eben so den erwachsenen Impuls zu sagen, nee, jetzt muss man erst mal kategorisieren, wenn du jetzt Müll sammelst auf dem Spielplatz, damit ist noch nicht der Zustand der Meere verbessert. Und da dachte ich aber, nee, vielleicht brauchen wir genau diese, also das soll jetzt nicht so kitschig klingen, wie es, oder es ist nicht so kitschig gedacht, hoffentlich.
Ich glaube, es ist nämlich so kitschig, aber das ist ja auch
aber
okay.
Ich habe dann versucht, damit es nicht kitschig ist, es in so einen neuen Begriff zu fassen. Ein Begriff ist ja immer gut, also eben nicht die Utopie, wir müssen ja auch viel über Utopisches denken, sondern die Infantopie, also Infanz, eben der Anfangende, das Kind. Also eben so eine Infantopie, diese Gabe auch immer wieder bei aller Verzweiflung, hoffentlich mit dem Optimismus und eben auch manchmal vielleicht dieser reinen Torhaftigkeit eines fünfjährigen Jungen oder Mädchen oder was auch immer, in den Tag zu gehen und zu denken, okay, wir müssen ins Handeln kommen, auch wenn eben ungewiss ist, wo dieser Weg des Widerstandes uns letzten Endes hinführt. Und das ist dann doch so etwas, was mir manchmal, ja, so eine Pflicht zur Hoffnung, zum Optimismus, die es, glaube ich, auch gibt.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Das war Des Pudels Kern mit Thorleifur, Örn Arnason und Florian Werner. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Die Partner von Des Pudels Kern sind das Mozartfest Würzburg, die Staatsoper Hannover, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Ensemble Modern, das Brucknerjahr 2024 und das Musikkollegium Winterthur. Co-Produktionspartner ist WDR3, das Kulturradio. Wir danken auch sehr herzlich der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.
Alle Folgen von Des Pudels Kern könnt ihr auf Spotify, Apple Music, YouTube oder despudelskern.de hören. Und in der nächsten Folge sind wir zu Gast in Berlin im Restaurant Toulouse-Lautrec und sprechen mit dem Sternekoch Max Strohe und der Stargeigerin Caroline Wiedmann. Wenn ihr Gedanken habt oder Fragen zur Folge oder zum Beispiel Vorschläge, wer unbedingt mal bei uns zu Gast sein sollte, schreibt uns gerne über Social Media oder an hallo@despudelskern.de.